Yeah, let's not stop it. O Vater im Himmel, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist. Du selbst nennst ihn einen Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Gib uns erleuchtete Augen des Herzens. Stärk uns an diesem Abend, um deinen Namen anzurufen. Hab Dank, dass du deinen Sohn gegeben hast für die Gemeinde, für dein Volk. Hier sind wir nun zusammengekommen als deine Kinder, um deinen Namen anzurufen, wie du es geboten hast, wie du es uns erkauft hast im Blute deines Sohnes. Und so bitten wir dich, dass du nun uns aufhilfst in unserer Schwachheit, uns stärkst und ausrichtest, nach den ewigen Gütern zu verlangen, die du für uns bereitet hast. Wir preisen dich für alle Hilfe. Wir danken dir, dass du Gebete hörst. So segne uns nun, dass du uns Glauben schenkst und gebrauche dein Wort, um uns auszurichten. Wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du gut bist. So bringe auch unser Innerstes in Übereinstimmung mit deinem Handeln und mit deinem Willen. Amen. Ja, schlag mit mir den Kolosserbrief auf. Und zwar wollte ich einen Vers mit euch anschauen im Kolosser, Kapitel 4. Und wir lesen in Vers 12. 12 und 13. Paulus beendet hier eigentlich den Brief an die Kolosser schon und da spricht er dann von Epaphras. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Der Epaphras war offensichtlich aus der Gemeinde in Kolossee und war dort einer der Verantwortlichen, wahrscheinlich einer der Verantwortlichen. Und die Gemeinde hat ihn auf jeden Fall zu Paulus gesandt, damit er Paulus entweder eine Spende überbringt, als auch dann oder und einen Bericht über das, was in Kolossee geschah. Wir wissen, dass Paulus immer wieder durch so Boten Anteil hatte an dem, was in den einzelnen Gemeinden war und dass diese Boten dann auch kamen. Auch manchmal hat die Gemeinde auch extra jemanden geschickt, der für Paulus ein Diener war. Das heißt, die Gemeinde suchte jemanden, die sagte sich, Paulus in seinem Missionsdienst braucht Hilfe, er braucht Unterstützung. Und dann wählten sie aus der Gemeinde jemanden aus, der mit Paulus reisen würde und dafür sorgen würde, also der dann da wäre, um für Paulus zu sorgen und den Dienst als Gemeinde zu unterstützen. Paulus hat die Gemeinde wahrscheinlich auch so gelehrt, unter anderem, aber vor allem, es war ein Werk der Gemeinde, ein Dienst der Gemeinde an Paulus. Und wenn so ein Mann kam, so ein Diener zu Paulus kam, dann sehen wir in der Bibel auch, dass es nicht der Dienst des Epaphras war, sondern Paulus hat immer gesehen, zeigt in der Art und Weise, wie er darüber schreibt, dass das ein Dienst für die Gemeinde, der Gemeinde an Paulus war und eine Teilhabe der Gemeinde an der ganzen Evangelisation. Das heißt, wir sind zu individualistisch eingestellt, dass wir immer denken, okay, der Epaphras, der macht das. Nein, ihr müsst euch vorstellen, Epaphras ist ein guter Mann, nützlich in der Gemeinde, und die Gemeinde bringt ein Opfer. Die Gemeinde sagt, wir wollen Anteil haben an der Missionsarbeit, und der Paulus braucht dringend Hilfe. Also suchen wir einen der nützlichsten Leute bei uns und schicken den zu Paulus. Damit fehlte der in der Ortsgemeinde rein theoretisch. Also es war ein Opfer, das eine Gemeinde brachte, so einen einfach wegzuschicken in den Dienst. Aber genau das ist es, was Gemeinde ausmacht und wozu Gemeinde bestimmt ist. Auf jeden Fall dieser Epaphras, das war jetzt etwas allgemein, weil wir es nicht genau vom Epaphras wissen, aber dieser Epaphras, der kommt dann zu Paulus und Paulus sieht, wie der lebt. Der sieht, wie der denkt. Paulus wird nachts wach und sieht, der betet, und andersrum natürlich auch, aber jetzt in dem Sinne, Paulus erkennt, was das für ein Mensch ist, was er macht, und er gibt hier dem Epaphras ein Zeugnis. Und das, was er hier ihm als Zeugnis gibt, glaube ich, kann uns sehr anspornen und ermutigen, aber gleichzeitig auch ausrichten. Also ich persönlich fand es auch für mich sehr korrigierend, sehr herausfordernd, wirklich auch zu zeigen, was für Anliegen wir brauchen, also was für ein Anliegen wir brauchen, um selbst vor Gott zu treten. Denn das, was Gott, und das ist etwas ganz Wichtiges, also der Satz jetzt ist sehr wichtig, um überhaupt an den Text ranzugehen, der Gott des Epaphras war es, der Epaphras zu dem machte, was er war. Dieser Gott ist unser Gott. Es war das, was der Heilige Geist in Epaphras hervorbrachte. Und Paulus schreibt es den Kolossern auf, als Zeugnis, als Zeichen des Handelns Gottes, damit auch sie genau das von ihrem, von unserem, von dem gleichen Gott verlangen, erbitten, ersehnen. Und daher denke ich mal, also von dem her finde ich diesen Text hier oder diesen kurzen Abschnitt über Epaphras sehr herausfordernd und ja, vielleicht auch auf der einen oder anderen Weise fordert uns heraus, uns selbst in diesem Spiegel anzuschauen und auch Nachlässigkeit, Schuld vor Gott zu bringen und Vergebung zu suchen. Also Epaphras grüßt die Gemeinde. Paulus sagt, der einer der Euren ist, weil er von da kam. Das überspringen wir jetzt von der weiteren Bedeutung. Aber dann kommt ein Knecht des Christus. Eines der Merkmale, die Epaphras hat, ist, dass Paulus ihm ausstellt, dass er ein Sklave Jesu Christi ist. Eigentlich ist es selbstverständlich. Eigentlich sollte jeder Christ ein Sklave Jesu Christi sein. Wenn wir erlöst sind, wenn wir erkauft sind mit dem Blut, gehören wir nicht uns selbst. Sklave ist unsere Stellung. Sklave heißt noch lange nicht, dass es unsere Diensthaltung ist. Unsere Haltung, mit der wir unseren Tag planen, unser Leben planen, unsere Wert und Unwert bestimmen. Wessen Diener bin ich? Sehe ich mich selbst als Sklave Jesu Christi? Der Sklave hat keine eigenen Rechte. Der Sklave führt den Befehl seines Herrn aus. Der Sklave fragt nach dem Befehl des Herrn und sieht sich nicht als sein Eigentum und sagt, ich habe vor dem Herrn keine Rechte, sondern ich gehöre ihm. Mit allem, was ich bin, mit meiner Kraft, mit meinem Verstand, mit meinen Gaben, ich bin sein Eigentum. Die Liebe Christi, sagt Paulus, drängt uns, dass wir dieses Urteil über uns selbst fällen. Wenn Christus für mich starb, bin ich mir selbst gestorben. Nun gehöre ich nicht mir selbst, sondern dem, der für mich gestorben ist. Prägt dieses Denken mein Leben? Das war, was Epaphras prägte, ein Sklave Jesu Christi. Deswegen schreibt Paulus das nochmal extra, wohl als Titel für alle Gläubigen gilt, als Stellung für alle Gläubigen richtig ist. Aber wir müssen immer wieder dahin zurückkommen, das nicht als unsere Pflicht zu sehen, sondern als unseren Ehrentitel. Ehrentitel. Es ist wie wenn jemand sagt, ich bin der erster Sekretär vom Bundeskanzler. Dann sagt er das wie, guck mal, was für eine Stellung ich habe. Was ist schon der erste Sekretär vom Bundeskanzler? Zu einem Sklaven Jesu Christi. Der kleinste Sklave Jesu Christi hat die höchste Berufung überhaupt. Und das ist, was er von Epaphras sagt, und es sollte auch uns ein Ehrentitel sein. Aber wir gehen weiter. Der allezeit in den Gebeten für euch kämpft. Nun, um es kurz zu machen, wie kämpft er? Im Gebet. Auch das ist herausfordernd, weil wir so schnell unseren Worten vertrauen. Ich muss dem mal das sagen. Ich muss ihm das mal erklären. Ich glaube, ich muss den mal ermahnen oder ermutigen oder was immer sonst wir denken. Oder wir sagen, naja, der ist halt so. Nicht Epaphras. Erstens, er glaubte nicht an die eigenen Mittel. Er sah das Gebet als erstrangiges Mittel, das Gott gegeben hat, um den Kolossern und Philippern und Laodiceern Gutes zu tun. Er wusste, dass das Gebet entscheidend ist und er gab sich diesem Gebet hin. Nun, wie betet er? War das irgendwie eine Pflichterfüllung? Nein, es heißt hier alle Zeit. Er wusste, Gott will beharrliches Gebet. Gott möchte erbeten werden und er lehrt uns, dass wir so lange beten, bis wir empfangen, worum wir bitten. Und wie viel Energie investiert er in dieses Gebet? Es heißt hier, dass er für sie kämpfte. Er kämpfte für die Philipper, für die Laodicea. Und dieses Wort für kämpfen heißt Agonie. Also das Wort, das in der Bibel benutzt wird, in der damaligen Zeit benutzt wurde, ein Kämpfen bis zum Tod. Ein Kämpfen bis zum Aushauchen des Lebens. Das heißt, er investierte seine ganze Kraft, um von dem Herrn zu empfangen, was er ihn erbat. Ich las diese Woche von der Frau von Hudson Taylor und sie sagte, manchmal bin ich müde und will müde sein. Aber der Herr, der uns in diesen Dienst berufen hat, hat uns bestimmt, diesen Kampf zu führen, bis er uns heimholt oder bis er kommt. Ja, sie wusste, der Kampf ist nicht etwas, was ich mal mache und dann habe ich mal meine Pause, meine Ruhe. Nein, die Gemeinde Jesu, und das war immer die Lehre der Gemeinde durch die ganzen Jahrhunderte, die Gemeinde Jesu ist hier auf der Erde die kämpfende Gemeinde. Erst im Himmel ist sie verherrlicht. Hier ist sie im Krieg. Und der Krieg, für den Krieg kann man sich nicht erst, wie soll ich sagen, die Waffen kann man nicht erst rüsten, wenn der Kampf schon da ist oder die Schlacht da ist. Das muss man vorher machen. Und genau darum geht es. Er kämpft in den Gebeten für die Kolosser und er kämpft so, dass er bereit ist, sein Leben zu geben. Das ist etwas, was uns eine Tür öffnet, wo wir an Mose denken, an Paulus für sein Volk, in der Fürbitte, an Abraham, als er für Lot betete. Sie waren alle bereit, ihr Leben zu geben für die sie baten. Und es zeigt natürlich, dass die herzliche Anteilnahme, die Liebe, natürlich auch die Opferbereitschaft, die haben wir beim Sklaven schon drin, zeigt die Liebe, die sie zum Volke Gottes hatten, zu den Kindern Gottes. Sie wussten, ihr Meister gab sein Leben für sein Volk. Sollten sie nicht ihre Kraft, ihre Energie und ihr Leben hingeben, dass es dem Volke Gottes gut geht? Wofür kämpft er? Damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht, in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er großen Eifer um euch und die in Laodicea und Hierapolis hat. Nun, vielleicht lassen wir es einfach erstmal hierauf beruhen. Wir sehen hier, Gott gibt uns ein Beispiel. Er lehrt dem Paulus durch den Heiligen Geist, es in den Brief hineinzuschreiben. Es wird bewahrt für alle Generationen, was Gott Großes getan hat. Und er lehrt uns, dass wir in gleicher Weise zu unserem Gott kommen und lernen, im Gebet zu kämpfen. Wenn ihr mal Zeit habt, nehmt euch gerade nehmt euch eine Bibel oder die Konkordanz und sucht mal nach diesem Wort. Ihr werdet merken, immer wieder wird gezeigt, dass Paulus kämpfte bis zum Tod. Paulus schreibt den Ephesern, sie sollen kämpfen. Mit ihm kämpfen in den Gebeten zu Gott. Wir merken, dass es hat nichts mit einfach so, wir beten mal. Nein, es hat was damit zu tun, es hat was mit einem Ringen vor Gott zu tun, bis wir empfangen, worum wir ihn bitten. Es ist ein Flehen vor dem Herrn, um all die Segnungen von ihm zu bekommen, die er uns verheißen hat. Es ist, wie Spurgeon gesagt hat, ein Pflügen der Verheißungen. Das heißt, man gräbt in den Verheißungen und diese Verheißungen nimmt man und bringt sie zu Gott und sagt, Herr, hier hast du gesagt. Darum bitten wir dich und darum halten wir Ausschau und darum kämpfen wir, bis du uns überwunden hast, sodass wir bekommen, worum wir dich bitten. Und das ist eigentlich das, was es inhaltlich ausmacht. Aber wie gesagt, das vielleicht dann beim nächsten Mal. Lass uns hier einfach stehen bleiben, zu sehen, dass dies nicht nur für den, wir könnten ja sagen, ja, das ist so ein besonders geistlicher, und das war der Epaphras, nein. Paulus schreibt es in Ephesern, Paulus schreibt es in Philippern, Paulus schreibt es hier den Kolossern. Er schreibt es allen Gläubigen. Und er lehrt uns, dass wir genau uns diesem Ziel hingeben sollen, zu kämpfen für das Evangelium. Amen.